Wir reden heute über ein richtiges Trendthema, BPC oder BPC-157. Das ist nämlich ein sehr, sehr bekanntes Peptid. Viele Podcasts, viele YouTube-Videos, ein bisschen Berichterstattung, würde ich sagen.
Wahrscheinlich so ziemlich jeder Hollywood-Körper, der irgendwie extrem schnell richtig gut geworden ist, hat auch sicher PPC dabei gehabt.
Neben anderen
Peptiden noch on top, auf jeden Fall.
Irgendwie experimentelle Therapie, so wird es halt beschrieben. Genau, ja. Aber es gibt keine einzige Zulassung für irgendwas.
Was eigentlich crazy ist, weil extrem viele amerikanische Ärzte dafür auch richtig Werbung machen. Da wurden tatsächlich den armen Ratten die Achillessehnen durchtrennt. Wirklich mechanisch, also mit dem Skalpell durchtrennt. Und dann wurde eben geschaut, okay, wie schnell wächst diese Sehne wieder zusammen. Eine Gruppe hat BPC bekommen, eine nicht. Bei der BPC-Gruppe ist es 20-30% schneller.
Ja, apropos Nachweis. Das ist jetzt der springende Punkt bei BPC 157. Sehr mager. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beyond Lifespan. Grüß dich, Max.
Grüß dich, Mario.
Wir reden heute über ein richtiges Trendthema, BPC oder BPC 157. Das ist nämlich ein sehr, sehr bekanntes Peptid. Viele Podcasts, viele YouTube-Videos, ein bisschen Berichterstattung, würde ich sagen, noch nicht ganz so viel, ist eher noch ein spezielleres Thema, aber in der Szene ist es sehr hoch im Kurs.
Ja, ist sehr hoch im Kurs, schon relativ lange auch so bei Bodybuildern und so. Nehmen auch viele natürlich der großen Stars da draußen, reden wenige drüber. In den USA wird da ein bisschen offener drüber gesprochen. Wahrscheinlich so ziemlich jeder Hollywood-Körper, der irgendwie extrem schnell richtig gut geworden ist, hat auch sicher PPC dabei gehabt.
Neben anderen
Peptiden noch on top, auf jeden Fall. Aber einfach, weil es bei der Regeneration so hilft. Aber da werden wir gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Regulatorisch ein bisschen komplex. Ich glaube, wir werden auf das auch noch eingehen. Einfach so ein bisschen Rundumschlag machen. Was ist es? Wo kommt es her? Was bringt es dir? Solltest du es machen oder nicht am Ende? Und ich denke, das ist das Ziel für heute.
Ja, wir wollen einfach wie so bei vielen Themen mal einfach nur schauen, wie ist denn die Datenlage eigentlich? Ne? Was gibt es dazu? Würden wir es machen? Würden wir es nicht machen? Wir machen hier generell gar keine Empfehlungen. Dürfen wir auch gar nicht. Insofern ist diese Folge heute hier keine Ausnahme mehr. Ja, BPC. BPC steht ja für Body Protection Compound, wusste ich vorher auch nicht so genau. Ne? Ja. Und Body Protection Compound, das ist ja eigentlich nur eine Fraktion oder ein Teil, so ein Peptidteil vom Magensaft. Ne?
Genau.
Und von der Logik her ist es auch irgendwie gut nachvollziehbar, dass man sich mal angeschaut hat, naja, der Magen ist ja eigentlich ein extrem beanspruchtes Gewebe. Ne? Der muss sich gegen so viele mechanische Bedrohungen und Anführungszeichen halt wehren. Man hat ein sehr saures Milieu, man hat ein sehr basisches Milieu. Und das kann sich da sehr gut dagegen verteidigen, ne? Weil sonst hätte ja jeder nach einer Woche Leben sofort ein Problem mit dem Magen. Ne? Weil Dinge ja im Magen ankommen, die Magenschleimhaut beanspruchen. Und die kann sich da eben sehr gut schützen. Und da war die Rationale dahinter. Wir schauen uns mal diesen Magensaft ein bisschen genauer an. Vielleicht gibt es da ja was man auch anderweitig nutzen könnte. Und das ist dann eben ein kroatischer Forscher gewesen, der sich das, ich glaube, jetzt vor gut 35 Jahren, mal 30 bis 35 Jahren mal angeschaut hat, war in den 90er Jahren, wo man diesen Body Protection Compound gefunden hat. Und wie passt da BPC 157 jetzt rein?
Ja, genau. Also prinzipiell ist halt so eine kroatische Forschungsgruppe. Ich glaube, die sind auch immer noch verantwortlich für einen sehr, sehr großen Chunk von den Studien, die da überhaupt da draußen existieren. Das ist tatsächlich sehr, sehr relevant gewesen für dieses Thema. In den 90ern, wie du gesagt hast, wurde dann im Magensaft irgendwie isoliert, ne? Und dann aber im Grunde, was man heute so als BPC 157 kennt, also dieses Produkt, was halt auch viele Bodybuilder und so weiter nehmen, das ist tatsächlich eigentlich nur so ein Fragment. Ne? Also das ist gar nicht das gesamte Produkt eigentlich, das ist der gesamte Body Protection Compound. Das ist am Ende nur ein Fragment davon, was eben gezeigt hat, dass es besonders gut funktioniert. Interessant ist, dass es eben in Tierstudien dann super viele tolle Sachen gezeigt hat. Das ist irgendwie die Gewebeheilung besser, die Regeneration war deutlich schneller, Gefäße haben sich schneller gebildet, wo man natürlich auch gleich irgendwie aufschreit, Krebs, ne? Es hatte neuroprotektive Effekte, das heißt Stressreduktion auch, aber auch gewisse Maßen Neuroplastizität. Und interessanterweise aber auch so, dass Wachstumshormone hochreguliert wurden an Stellen, wo man tatsächlich Verletzungen hatte. Also irgendwie hat es dieses BPC geschafft, dass es dem Körper sagt, an der Stelle da musst du mehr Arbeit reinstecken. Und das ist auch wirklich die Stelle, wo es halt auch sein sollte. Ne? Also es ist ganz interessant, dass es das wirklich hinbekommt, wo es jetzt ja nicht irgendwie ja erstmal ein klassisches Signalmolekül ist. Ne? Und ja, wirklich spannend, vor allem, weil es ja eigentlich im Darm vorkommt, im Magen-Darm-Trakt vorkommt, aber dann an so vielen Stellen halt Benefits bringt. Ja, wirklich, wirklich wild.
Ich fand auch noch sehr spannend, weil BPC 157 selber, das ist ja nicht natürlich. Ne?
Genau.
Also das ist synthetisch hergestellt und wir haben zwar diesen Body Protection Compound in dem Magensaft,
genau.
Aber der ist auch nicht sonderlich standardisiert. Ne? Also der Begriff kommt auch wirklich von dieser kroatischen Forschungsgruppe. Der ist auch nicht irgendwie sonderlich scharf abgegrenzt. Das ist am Ende so ein Haufen verschiedener Peptide oder lange Peptidketten, genau. Ja. Die eben da einen Effekt haben. Und man hat sich diese Body Protection Compound dann genau angeschaut und eben genau dieses 157 daraus isoliert. Aber eben ganz wichtig, also es ist nicht wichtig, dass es auf 15 Aminosäuren besteht, aber es ist eben was Synthetisches. Es ist nicht natürlich und wir haben auch kein Gen in unserer DNA, das einen Bauplan nur für BPC 157 hat. Sondern das ist eben im Labor hergestellt und das soll genau dieser Teil von dieser Body Protection Compound sein, das eben diese positiven Effekte hat. Es gibt aber zum Beispiel auch kein BPC 156 oder ein BPC 158, das gibt es nicht, ne? Sondern es geht wirklich nur um dieses 157 und das ist eigentlich auch das Einzige, was da beschrieben wurde. Das fand ich auch noch sehr, sehr interessant. Und ja, wie du sagst, ein großer Teil von der Forschung kommt eben von dieser Forschungsgruppe, die das am Ende auch groß gemacht hat. Ne?
Das total, auch dazu sagen. Total. Also das ist wirklich so ein bisschen aus der Uni entstanden, gar nicht irgendwie im Pharma-Game gewesen jemals. Das heißt, es ist natürlich am Ende vielleicht auch der Punkt, warum die Datenlage, da werden wir gleich ein bisschen drauf kommen, nicht so gut ist.
Sehr mager.
Aber jedenfalls ist die präklinische Datenlage sehr interessant. Da werden wir jetzt dann gleich auch noch tiefer drauf eingehen. Jetzt vielleicht noch, ich habe so ein bisschen darüber geredet, was es alles Tolles macht. Ich glaube, da könnten wir jetzt noch ein bisschen auf die Mechanismen kurz eingehen, bevor wir dann auf die Evidenzlage gehen. Also im Grunde, was eben so interessant ist, das schwirrt dann in unserem Blutkreislauf herum und geht wirklich an Stellen, wo es wirklich gebraucht wird. Das ist auch noch nicht so ganz verstanden, wie das eigentlich genau passiert. Und was macht es dort? Es fördert dort eben das Wachstum von Blutgefäßen. Das heißt, es können besser Nährstoffe an diese Stellen rankommen, was wir in dem Fall auch unbedingt wollen. Hier natürlich Kave, also Vorsicht geboten, ne? Weil wo gibt es auch viel unnatürliche Angiogenese oder Bildung von neuen Blutkreisläufen bei Krebs. Ne? Also
ja, und ich meine,
da muss man so ein bisschen.
Das ist auch ein therapeutischer Mechanismus bei Krebs am Ende. Ne? Es gibt genau. Ja auch bei manchen Krebsarten spezielle Medikamente, die genau diesen Pathway, diesen VEGF-Pathway auch blockieren,
genau.
Damit eben keine neuen Gefäße entstehen. Ne? Also daher kommt das K-Wert, dass BPC 157 eben auch Krebs machen könnte. Wobei es keine einzige Studie gibt, die das auch in irgendeiner Form
bestätigt. Null Nachweis.
Das ist nur eine theoretische Herleitung.
Und es ist ja eigentlich auch schön, dass es das nicht gibt, denke ich mir, weil, ich meine, das wurde ja hauptsächlich an Nagern getestet und die bekommen ja im Regelfall relativ schnell Krebs. Ne? Also da würde ich mir denken, dass es ja aufgefallen wäre. Ne? Also zumindest rein hypothetisch, dass es auffallen hätte müssen, dass diese Nager eben tendenziell eher Krebs bekommen. Scheint nicht der Fall gewesen zu sein, coolerweise. Aber ja, uns fehlen dazu die menschlichen Daten und das ist leider am Ende der Goldstandard.
Und mechanistisch wäre es möglich. Ne? Also wenn Angiogenese, möglich. Also diese Neubildung von Blutgefäßen gefördert wird, könnte es sein. Genau. Aber das ist dann auch schon der Evidenzstatus, den wir haben. Ne? Es könnte sein.
Und das Einzige, was könnte dagegen sprechen, dass wir irgendwie dieses BPC irgendwie immer seinen Weg findet. Ne? Das ist halt das Komische. Was man halt auch noch nicht so 100% verstanden hat. Naja, dann ist es auch sehr, sehr positiv auf das Stickstoffsystem. Das heißt, es regt einfach de facto die Durchblutung an. Stickstoff sorgt einfach dafür, dass die Blutgefäße ein bisschen erweitert werden, ne? Und sorgt da eben dafür, dass die Durchblutung besser wird. Das heißt, werden nicht nur neue Gefäße gebildet, sondern die Durchblutung auch eben dieser Blutgefäße wird einfach besser, weil die sich ein bisschen erweitern. Das wären wieder bessere Nährstoffversorgung einfach.
Ja, und was ich da super spannend fand, jetzt haben wir ja gesagt, ja, Stickstoffmonoxid, dieses NO, das erweitert ja eigentlich Gefäße. Ne? Mhm. Per se wäre es da ein blutdrucksenkender Effekt. Eine Nebenwirkung von, eine der wenigen beschriebenen Nebenwirkungen von diesem BPC ist aber eben Bluthochdruck. Das fand ich sehr spannend. Und dann habe ich gestern noch nachrecherchiert und versucht herauszufinden, was denn da der Mechanismus ist. Und eigentlich gibt es da keine wirkliche Erklärung dafür, ne? Weil eigentlich ist dieser Nettoeffekt vom BPC, der sollte tendenziell, also es ist nicht wirklich Blutdruck senken, aber Blutdruck modulierend.
Ja.
Und der Nettoeffekt sollte aber immer noch eine eher Blutdrucksenkung sein, weil es ja eben beim NO darum geht, dass die Gefäße weiter werden. Jetzt könnte man sagen, okay, es fördert aber ja auch diese Gefäßneubildung, dass Gefäße mit dickeren Wänden tendenziell auch mehr Muskulatur haben. Und mehr Muskulatur heißt ja auch starrere, ein bisschen starrere Wände, die könnten dann theoretisch ja auch höheren Blutdruck machen, aber ja, das konnte ich nicht auflösen. Ich habe gestern wirklich noch so 15 Minuten rumrecherchiert, 20 Minuten geschaut, aber ja, ja. Ich habe immer nur gesehen, mögliche Nebenwirkung ist Bluthochdruck, aber
ja, verstehe.
Technische ist noch nicht ganz verständlich. Oder physiologische Erklärung gibt es keine, ne?
Vielleicht hat ja jemand eine Idee, warum es so sein könnte, und kannst du in die Kommentare schreiben. Also unbedingt. Würde mich echt interessieren. Aber wirklich cool eigentlich. Also diese beiden Sachen zusammen alleine schon, also hat man gleich richtig Bock. Ne?
Ja.
Naja, und dann sind wir bei der Entzündungsmodulation. Das ist auch sehr interessant. Es ist tatsächlich so, dass man auf BPC die Entzündungsreaktion einfach runterreguliert wird, was ja eigentlich meistens positiv ist. Das meistens überschießt die Entzündungsreaktion ja eher einen Ticken. Insbesondere auch heute mit unseren Lifestyles, auch die chronische Entzündungsreaktion, wenn man irgendwie zu viel Zucker isst und so weiter und so fort. Interessanterweise in dem Zusammenhang reduziert es aber dann auch Schmerzen, weil logischerweise eine Schwellung, die mit einer Entzündung passiert, runterreguliert wird. Das heißt, wir haben auch weniger Schmerzen. Deswegen sagen viele Leute so in Erfahrungsberichten, ja, ich habe da eben so Rückenschmerzen gehabt, eben von meinem unteren Rückenproblem, da habe ich irgendeine Bandscheibenproblem, was weiß ich. Und manchmal entzündet sich das dann ja noch leicht und dann drückt das eben direkt auf den Nerv. Und wenn man BPC spritzt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der Schmerz dann erstmal weggeht. Also auch cool erstmal. Ne?
Ja, ist auch ein sehr cooler Effekt. Und auch wiederum, wenn man denkt, eine Entzündung per se ist ja erstmal nichts Schlechtes, ne?
Ja.
Sondern ist eine normale Ausgleichsreaktion vom Körper, aber wie du schon sagst, heutige Lebensbedingungen, die wir haben, die neigen halt eher dazu, dass man genau diese Entzündungsreaktion dann aufrechterhält und die behindert dann wiederum eigentlich die Heilung. Ne?
Genau.
Sondern eine Entzündung kommt und die soll dann wieder gehen. Eine Entzündung, diese Schwellung, das wird ja auch besser durchblutet, damit ja auch mehr Immunzellen und so weiter auch hinkommen. Aber ja, eine chronische Entzündung ist halt einfach nie gut.
Ne? Genau, und da ist dann einfach alles ein bisschen übergeschossen. Ne? Und dann willst du eigentlich nur die Entzündung runterbringen, damit der Heilungsprozess endlich starten kann. Und das ist am Ende dann auch der Vorteil wieder hier vom BPC, zumindest was hier in Tierstudien, ne? In präklinischen Studien gezeigt wurde. Man könnte im Grunde schneller wieder auf den Beinen sein, insbesondere auch nach solchen typischen Sachen, die halt viele Leute haben, also am Unterrücken, ne? Haben halt echt viele.
Ja.
Weil wir einfach so unfassbar viel sitzen. Naja, dann on top, die Kollagensynthese wird wohl auch gesteigert, vermehrt einfach stattfinden. Das heißt, Narbenbildung ist auch ein bisschen weniger schlecht. Das heißt also, wenn man eine tiefe Wunde hat, entsteht nicht so eine große Narbe, weil einfach die Wunde besser wieder zusammenwächst. Ganz vereinfacht gesagt, auch sehr interessant. Auch, wie gesagt, nur präklinisch nachgewiesen. Und es reguliert eben die Wachstumshormonrezeptoren hoch. Das heißt also nicht, dass es das Wachstumshormon selber steigert, was ja auch manchmal ein bisschen risikoreich sein könnte, was wiederum auch Krebs machen könnte, ne, in der Theorie. Sondern das Wachstumshormon, was wir schon haben, das wird einfach besser genutzt, insbesondere an den Stellen, wo es auch wirklich gebraucht wird. Das ist wieder das Tolle am BPC, dass es halt wirklich die Wachstumshormonrezeptoren an den Stellen hochreguliert, wo wir eine Verwundung, wo wir eine Verletzung vielleicht auch haben. Also auch in dem Fall tendenziell eine schnelle Regeneration.
Um da vielleicht den Bogen wieder zu spannen, wir haben ja am Anfang über Bodybuilding geredet. Wenn man jetzt BPC verwendet, ob es jetzt oral ist oder ob man sich spritzt, am Ende ist es so, das macht ja nicht direkt Muskelaufbau. Ne? Also am Ende ist es nicht so, dass du dann automatisch breiter wirst, wie es jetzt vielleicht bei Testosteron begleitend mit einem Training wäre, was wirklich den Muskelaufbau aktiv unterstützt, sondern da geht es eher um diese Ausgleichsmechanismen, dass man ein höheres Trainingspensum schafft, weil man ja schneller regeneriert. Ne?
Genau.
Und diese Mikroverletzungen, die ja als ganz normaler Prozess bei einem Krafttraining zum Beispiel entstehen, die werden dann wieder schneller reagiert und du musst vielleicht nicht 3 Tage, sondern nur noch 2 oder 2,5 Tage auf das nächste Training warten, dass du kannst die Load viel schneller steigern. Natürlich baust du da dann auch mehr Muskulatur auf. Ne? Aber am Ende ist es halt kein direkter Effekt, nur um das nochmal zusammenzufassen.
Ja, das ist ja eigentlich das Krasse, ne? Wenn du jetzt Leistungssportler bist, dann und dann hast du irgendwie einen Wettkampf gehabt. Das ist ja nicht das Schlauste, was du machen kannst. Du gehst High Dose für 3-4 Tage nochmal auf BPC, schaust, dass du schnellstmöglich wieder auf einen perfekten Status kommst und dann setzt du es wieder ab, weil es natürlich verboten ist. Ne? Aber
das ist halt auch generell verboten.
Ich glaube, dass es in der Praxis wahrscheinlich enorm häufig passiert, wenn man bekommt das halt nicht mit. Ne? Das ist halt die große Frage, die ich mir stelle. In den USA sicherlich nochmal häufiger als hier, weil die Verfügbarkeit auch deutlich besser ist. Aber ja, also am Ende, du kommst halt schneller wieder auf einen idealen Status zurück. Und das ist die Idee.
Genau. Und ja. Wir haben ja schon gesagt, dass all diese Mechanismen theoretisch auch dazu beitragen können, dass halt eben Krebs entsteht. Ne? Aber das hat man bis jetzt noch nicht beobachtet. Theoretische, genau. Mechanistische Herleitung, weil all diese Mechanismen theoretisch auch eine Rolle spielen, so wie es ja auch mal diskutiert wurde, wenn es um den NAD-Stoffwechsel zum Beispiel ging. Ne? Da hat es ja auch geheißen, naja, aber die Zellen haben mehr Energie. Naja, alle Zellen haben mehr Energie. Ne? Ja. Also du versuchst den Energiekreislauf ja in deinem Körper zu optimieren, dann ist es auch klar, wenn du theoretisch Tumorzellen hast, dass die grundsätzlich auch davon profitieren können. Aber Nachweis gibt es auch in dem Fall keinen. Ja, apropos Nachweis. Ne? Ja. Das ist jetzt der springende Punkt bei BPC-157. Sehr mager.
Jein, also wenn man jetzt nur die Tierstudien sich anschaut, ziemlich geil. Wenn man es auf Humanstudien schaut, dann ja, ist halt wirklich sehr mager. Ja, also ich meine, wir können ja mal kurz die Tierstudien durchgehen, dann sind wir alle total hyped. Dann gehen wir auf die Humanstudien und denken so, okay.
Das ist dann ein richtiger Schlag ins Gesicht, ne?
Genau,
aber
das ist richtig traurig.
Für Haustiere halt dann, ne?
Genau, also die Haustiere, den können wir es auf jeden Fall geben, das macht total Sinn. Also meiner Katze würde ich direkt spritzen. Da mache ich mir gar keine Sorgen, wenn die jetzt irgendwie mal eine Verletzung hat. Direkt. Warum? Weil ich natürlich will, dass sie noch so viele gute Jahre wie möglich hat. Auf jeden Fall, also was macht BPC bei den, was hat es gezeigt? Präklinisch ist natürlich super nah dran an den Mechanismen, die wir jetzt auch schon beschrieben haben. Es gab beispielsweise eine tolle Rattenstudie, da wurden tatsächlich den armen Ratten die Achillessehnen durchtrennt, wirklich mechanisch, also mit dem Skalpell durchtrennt. Und dann wurde eben geschaut, okay, wie schnell wächst diese Sehne wieder zusammen. Eine Gruppe hat BPC bekommen, eine nicht. Bei der BPC-Gruppe ist es 20-30% schneller wieder zusammengewachsen. Also schon mal ziemlich krass, weil so eine Achillessehnenruptur, das ist halt jetzt nicht so eine triviale Sache.
Nee, und das ist vor allem so, es dauert so lange,
genau,
bis das wieder wirklich belastbar wird, weil die Achillessehne, genau, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie viel mechanische Kräfte die auch ausgesetzt, vor allem halt auch bei Menschen, ne? Also
genau,
im Verhältnis zum Körpergewicht. Deswegen, wenn sich denn sowas übertragen lassen würde, wäre schon
geil.
Stark.
Ja, und das Spannende war ja, wie du gerade sagst, danach war auch die Belastbarkeit. Also nach dem Ausheilungsstadium war auch die Belastbarkeit bei den BPC-Ratten höher. Also es war auch besser wieder zusammengewachsen. Natürlich hat es wahrscheinlich aber auch einfach diesen zeitlichen Vorsprung halt gehabt. Also vielleicht hängt das auch einfach nur damit zusammen, ne? Aber schlichtweg, Regeneration war signifikant beschleunigt. Ne? Das ist schon mal sehr spannend. Genau, vielleicht auch noch eine sehr spannende Studie gewesen im Magen-Darm-Trakt, was ja auch eine Use-Case wäre beim Menschen.
Also spannende. Praktisch wieder das Back to the Roots, ne? Damit hat man ja,
genau,
gestartet,
ja,
mit der Erforschung.
Voll. Und da wurde sich eben angeschaut, okay, wir haben eben Ulzera, also Ulzerationen in Rattenmägen. Das heißt einfach so im Grunde Wunden, offene Schleimhautwunden. Und die sind tatsächlich deutlich schneller wieder zugewachsen, wenn die Ratten BPC bekommen haben. Also wirklich deutlich schneller. Also so doppelt so schnell. Also auch schon mal sehr, sehr, sehr spannend. Was es auch gemacht hat, und das wurde in ein paar verschiedenen Colitis-Modellen sich angeschaut, also wirklich einfach Darmentzündung, ne, wurde sich angeguckt. Und es hat eben sich gezeigt, okay, da wurden auch Schleimhautdefekte und die Entzündungswerte deutlich runterreguliert, was ja ein großes Thema ist. Extrem viele Leute haben Colitis, haben irgendwie Leaky Gut, ne?
Ja, und vor allem auch diese chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, die ja,
genau,
generell sehr viel häufiger werden, ne? Morbus,
genau,
Crohn,
Morbus Crohn,
Colitis,
genau,
Ulcerosa,
das Wort habe ich noch gesucht, genau.
Die ja auch ständig in der Inzidenz auch zunehmen.
Genau,
ne? Das
also
ist ja
also
auch ein Problem der heutigen Zeit.
Auch dafür eigentlich ein Riesenmarkt, ne? Also der da potenziell erschließbar wäre und wo es potenziell helfen könnte, ne? Also wirklich, wirklich crazy eigentlich. Dann neurologisch hat es auch was geholfen, auch spannend. Also da wurden im Grunde wieder Nager genutzt, ne? Und es wurde das Rückenmark irgendwie verletzt. Also die wurden natürlich auch wieder verunfallt. Und tatsächlich haben die nach ein paar Tagen dann, denen wurde auch PPC gegeben oder eben nicht, und dann wurden Motoriktests gemacht und so weiter. Und es haben sich eben diese Ratten, die das PPC bekommen haben, deutlich besser erholt von diesem Trauma und haben deutlich schneller wieder motorisch abliefern können und auch generell kognitiv abliefern können. Also auch sehr interessant eigentlich. Auch beim Schädel-Hirn-Trauma hat es wohl Benefits gezeigt. Also auch einfach, dass man sich schneller erholt. Also ja, das ist wirklich so, ist wie so ein Durchmarsch gerade. Es ist einfach alles toll daran. Ne? Also,
ja, was halt am Ende macht es ja schon auch Sinn. Ne? Ja. Wir haben ja vorher über die Mechanismen geredet, wie es ja auch seine Effekte entfaltet. Und überall, wo man halt eine Art von Verletzung hat, unterstützt es halt bei der Heilung. Ne? Ja. Weil wie heilt eine Verletzung schneller? Wenn sie mehr Blut zur Verfügung hat, wenn mehr Nährstoffe kommen, wenn mehr Botenstoffe, Signalmoleküle hinkommen, am Ende heilt es halt dann schneller.
Ja.
Und BPC scheint halt zumindest in diesen Zellstudien, in den Tierstudien dieser Türöffner zu sein. Und klar, das lässt sich natürlich überall hin übertragen. Ne? Ob das jetzt eine Verletzung im Nervensystem ist oder ob die im Herzen ist, wenn man Herzinfarkt hat. Ja, aber
es ist halt trotzdem crazy, ne? Dass es so
eine Sportverletzung überall hat,
funktioniert. Ne?
Also das ist interessant. Ne? Und bei der Applikation ist es ja häufig so, dass man versucht, das möglichst nah am Einsatzort schon zu geben. Ne? Aber trotzdem gibt es ja auch, jetzt nicht am Menschen, aber Untersuchungen, wo man es halt oral nimmt. Das heißt, einmal muss es durch den Magen-Darm-Trakt gehen. Der Vorteil an diesem Peptid ist ja eigentlich, das ist schon sehr stabil. Ne? Das kommt ja aus der Magenregion. Das heißt, auch dieser Body Protection Compound per se ist ja super stabil und auch das PPC isoliert ist sehr, sehr stabil. Trotzdem wird ein bisschen was abhanden kommen. Aber ja, auch da schafft es wohl, an seinen Ursprungsort zu kommen. Ne? Aber muss man sich wahrscheinlich noch genau anschauen. Aber ja, super spannend, ne?
Ja, also ich meine, wenn man sich so die Online-Gespräche dazu immer durchschaut, ne, dann sieht man auf jeden Fall, dass gerade auch die Leute, die tendenziell unter Leaky Gut und Morbus Crohn und so weiter leiden und davon einen Benefit haben, dass sie das häufig oral nehmen. Ne? Mag sein, dass es dann irgendwie näher dran ist. Es gibt zumindest keine Daten dazu, ob jetzt sich spritzen, also oder oral nehmen, wirklich, was jetzt wirklich einen Benefit hat. Tendenziell würde ich dazu tendieren, dass wahrscheinlich Spritzen noch ein Ticken besser generell ist, ne? Weil du halt einfach eine etwas, ich sag mal, systemischere Wirkung haben könntest. Aber wissen tun wir es halt einfach nicht, ne?
Ja, muss ich ehrlich sagen. Im gleichen Schritt ist es super naheliegend, wenn man was Gastrointestinales hat, dass man es halt dann schluckt, ne?
Und genau, nicht voll. Nee, und es ist ja auch
nicht
super
spritzt, weil spannend, es halt eben.
Ne? Also der Spritzen ist jetzt ja auch nichts, was man gerne macht. Oder? Also
nee, erstens macht man es nicht gerne und macht ja da auch noch viel eher das Problem, dass man in der Vorbereitung noch was falsch macht.
Genau,
ne?
Das kommt auch noch dazu.
Ja. Aber da kommen wir ja dann nochmal später,
ja, voll.
Später zu. Ja, auf jeden Fall super, super spannend, was es präklinisch gibt und an Tieren, an Zellen, Zellkulturen, die man sich angeschaut hat. Und jetzt kommen wir zum kleinen Wehmutstropfen.
Ja, stopp, lass noch kurz über Herz-Kreislauf reden, weil das ist auch noch echt crazy.
Ja gut, da hatte ich ja eh schon gesagt, ne? Also überall diese Heilungsprozesse, wo man Schaden hat, wird die Heilung irgendwie angestoßen. Also es ist auch nach dem Herzinfarkt zum Beispiel so.
Ja, ne? Das ist halt crazy. Also ich meine, das ist halt, die Implikation ist schon krass, wenn man drüber nachdenkt, ne? Also würde man natürlich schon drüber nachdenken, wenn man sich diese Daten durchliest, ist natürlich jetzt wieder Tierstudien. Aber wenn man weiß, okay, der Opa hat gerade einen Herzinfarkt gehabt, dann renne ich schnell ins Krankenhaus und jubel ihm das BPC noch unter, weil er sich halt dann vielleicht einen Ticken besser erholt, wenn er ihn dann überlebt hat. Ne? Das ist natürlich beim Herzinfarkt immer so eine Sache. Ne?
Ja.
Aber krass. Und das macht natürlich auch total Sinn, weil es auch NO wiederum aktiviert. Ne? Das heißt also Nitric Oxide, Stickstoffmonoxid. Das heißt, es macht total Sinn. Die Gefäße werden erweitert. Das heißt, auch während des Herzinfarkts idealerweise, während sich der entwickelt, nachdem es passiert ist, haben wir einfach eine bessere Durchblutung.
Ja.
Und das ist ja das große Problem.
Ja. Was da vielleicht noch spannend wäre, auch beim Herzinfarkt gibt es ja auch diesen Reperfusionsschaden. Das ist ja auch ein natürlicher Prozess, ne? dass man nicht nur dieses Ischämiegebiet hat. Also Ischämie heißt immer, dass der Teil, der gerade nicht durchblutet wird, der durch so einen Propfen verstopft wird. Das Schadensgebiet ist ja am Ende dann noch größer. Ne? Weil man hat diesen Teil, der nicht durchblutet wird, der ist ja dann eh schon tot, wird dann später mal zu Bindegewebe umgebaut und dann wird es aber wieder behoben und dann gibt es aber noch wird der Schaden im Nachhinein noch mal ein bisschen größer. Das ist eben dieser Reperfusionsschaden. Ist halt die Frage, ob das dann diesen NO, ob dieser NO-Mechanismus dann vielleicht ein bisschen schlimmer macht oder ob ein Herzinfarkt vielleicht auch milder ausfällt, wenn man gerade schon BPC nimmt. Ne? Ja. Das ist wahrscheinlich was, was man noch sehr, sehr lange nicht wissen wird.
Müsste man sich mal anschauen, idealerweise. Ne? Aber ich meine, immerhin hat sich ja gezeigt, und gerade in diesen Rattenmodellen, dass auch die Ejektionsfraktion nach dem Herzinfarkt besser war. Ne? Also das ist ja, spricht ja schon mal dafür, dass das tatsächlich nicht der Fall ist. Ne? Aber
also vielleicht für Leute zur Erklärung, Ejektionsfraktion ist das, was ausgeworfen wird vom Herzen. Ne? Also gibt es ein Schlagvolumen, wie viel pro Kontraktion ausgeworfen wird, und je größer, desto besser.
Genau.
Und das hat sich da eben dann auch wieder verbessert bei diesen Ratten, die man sich angeschaut hat. Genau, aber jetzt so, der Wehmutstropfen. Und das war die ja. Humanstudie, die, ja. ich sag's bewusst in der Einzahl, weil es auch nur ja. eine gibt. Es ist eine kleine Sicherheitsstudie gewesen, nicht mal 50 Leute dabei gewesen. Es gab auch keine Vergleichsgruppe.
Nee.
Also es war keine kontrollierte Studie, ne? Sondern nee. Einfach zwischen 40 und 50 Leute, bei denen man es oral untersucht hat, eben nicht gespritzt, auch ganz wichtig, also die haben es wirklich geschluckt. Das waren gesunde Freiwillige, und da gab es mal niedriger, mal höhere Dosierung, und man hat sich nicht Effekte angeschaut, sondern nur Nebeneffekte.
Also genau, irgendwas
passiert. Man hat ist, irgendwie ja. versucht, das Nebenwirkungsprofil zu evaluieren, und man hat gesehen, ja okay, da gab es jetzt erstmal eigentlich nichts, und es war aber schwer nachweisbar im Blut. Ne? Also man hat ja. nicht wirklich, man hat ja sich angeschaut, einmal niedriger, einmal höher, und hat danach dann versucht, okay, kann man das im Blut irgendwie nachweisen? Das war nicht wirklich möglich. Ja. Ne? Und das war dann auch schon die Aussage von der Studie.
Also immerhin hat es nicht geschadet scheinbar. Ja.
Es hat erstmal bei diesen 40 bis 50 Leuten nicht geschadet. Aber das ist die einzige Humanstudie, die es zu...
Es gibt tatsächlich noch eine Beobachtungsstudie zugegebenermaßen.
Aber die war retrospektiv.
Genau, die war retrospektiv. Da wurde tatsächlich bei orthopädischen Patienten, die hatten, glaube ich, alle eine orthopädische OP gehabt, aber korrigiert mich gerne, wenn ich da falsch liege, das habe ich jetzt nur so im Kopf, das haben wir nicht notiert. Und da wurde sich einfach dann einfach ein Jahr später wurden diese Patienten befragt, die BPC genommen haben, was sie denn gespürt haben.
Also meines Wissens, genau, war das eine Knie-OP. Ne?
Genau, ja.
Und es gab auch keine Vergleichsgruppe. Man hat einfach nur einen Satz von Leuten genommen, die BPC genommen haben, und die haben im Nachhinein dann beurteilt, wie sehr ihre Schmerzen, Belastbarkeit und so weiter besser geworden ist. Ne? Am Ende
ein Jahr später, ultrasubjektiv. Aber gut, ich meine, immerhin zeigt es auch wieder, offensichtlich hatten die jetzt alle nicht irgendwie schlimme Nebenwirkungen. Ich meine, das ist ja schon mal.
Ich glaube, das ist positiv. Das Einzige, was man da rausnehmen kann.
Genau.
Ne?
Ja.
Weil also sonst vom Effekt her ist es ja nicht wirklich im Rahmen der Möglichkeiten bei diesem Studien-Setup, dass man da was beurteilt. Also das ist halt das große K-Wert, was man dazu sagen muss. Super spannend, die Mechanismen sind spannend, die präklinischen Daten sind spannend, also sowohl Tier- als auch eben diese Zellstudien, die man gemacht hat. Und es per se alles schlüssig, nur halt die Menschen gibt es noch nicht wirklich Daten, außer vielleicht eine mittelgroße Feldstudie, die gerade läuft mit Leuten, die es halt einfach nehmen, ne, für sich selber. Das
ist wahrscheinlich so eine massiv große Feldstudie.
Ja.
Ich glaube schon, dass es eine
im
Menge...
Im Vergleich zu GLP-1-Agonisten ist es wahrscheinlich ein bisschen anderes, geringer. Ne?
Ja, klar.
Aber einfach wegen der Regulierung, weil es einfach so streng reguliert ist. Aber ja, das ist auf jeden Fall, sei dazu gesagt. Ne?
Genau, und das ist natürlich auch eine geniale Überleitung. Der nächste Wehmutstropfen, der ist halt, dass es echt nicht so wirklich erlaubt ist. Ne? Also erstmal, wenn du jetzt Sportler bist, besser nicht machen. Also wenn man irgendwie wirklich gerade beobachtet wird, auch von der WADA zum Beispiel, also von den verschiedenen
Dopingbehörden. Ja, dann tatsächlich auf keinen Fall machen, ne? Weil es verboten.
Relativ gefährlich. Ich meine, es ist zugegebenermaßen schwierig nachweisbar, gerade wenn du es irgendwie in den letzten Wochen nicht gemacht hast. Trotzdem, wer weiß, dann ist irgendwie mal ein Überraschungstest. Also das kann ich halt disqualifizieren, und zwar komplett. Also das ist halt schon was, das ist einfach schlichtweg nicht erlaubt.
Wird im Urin nachgewiesen.
Wird im Urin nachgewiesen, musst du dich halt besser bei den Enhanced Games anmelden. Da darfst du das natürlich schon machen. Aber jetzt bei den klassischen...
Nee, bei den Enhanced Games... Peptide ja nicht erlaubt sind, weil bei den Enhanced Games hatte ich ja mit Dominik auch in der Folge darüber geredet, da ist nur das erlaubt, was auch von der FDA approved ist. Und Peptide zählen da nicht dazu.
Es kommt, Teil der Peptide ist ja approved.
GLP-1. Ne?
Genau, also ich glaube, ein weiteres, ich glaube, TB500 ist, glaube ich, auch approved.
Das weiß ich jetzt nicht. Also wenn es approved ist, wäre es erlaubt, das zu nehmen.
Genau.
Aber sonst ist es auch bei den Enhanced Games verboten. Also da geht es schon auch um diese FDA-Einschätzung. Und
ja. Dann darfst du es da auch nicht nehmen. Also auf jeden Fall, ja, also rechtlich auf jeden Fall ein schwieriges Thema. Lässt sich im Urin und im Plasma nachweisen, wie du gesagt hast. Ist natürlich, wie gesagt, also theoretisch, wenn man es darauf anlegen wollen würde, wahrscheinlich würde man es ein paar Wochen später nicht mehr nachweisen können. Ne? Aber trotzdem, ich würde es als Athlet einfach nicht machen, weil meine Karriere daran hängt, wäre einfach nicht so schlau. Ne?
So wie halt bei allem anderen Doping halt auch, ne?
Genau. Also es ist am Ende dann nichts anderes. Ich glaube, BPC wurde sogar erst kürzlich von der FDA wieder illegal sozusagen gemacht. Es war eine Zeit lang, glaube ich, sogar mal erlaubt, eine kurze Phase lang. Aber ja, da bin ich, liege ich vielleicht.
Also erlaubt halt wahrscheinlich, wenn dann nur in dem Graubereich, ne?
Ja, das kann sein.
Also ja. Approved hat sie es nie, weder als irgendwie Supplement noch als Arzneimittel. Also da gibt es halt.
Ja, irgendwas war ja letztens
super,
in den Medien.
Super ja, streng gefasst, aber sie haben es ja da jetzt offensichtlich nochmal verschärft. Und man darf es nicht mal als Research Chemical verkaufen. Das ist ja schon nochmal eine deutliche Einschränkung.
Ja. Okay. Ja, stimmt.
Also das ist halt dann der Graubereich, den Leute machen.
Relativ grau. Ja.
Aber auch nicht mal als Research Chemical ist es im Grunde eingestuft. Ne? Es ist eine experimentelle, ich weiß jetzt den genauen Wortlaut nicht, irgendwie experimentelle Therapie. So wird es halt beschrieben.
Genau,
aber es gibt keine einzige Zulassung für irgendwas.
Was eigentlich crazy ist, weil extrem viele amerikanische Ärzte dafür auch richtig Werbung machen. Ne? Also die sagen halt wirklich so, hey, bei mir kannst du das bekommen. So, also das ist wirklich auf Social Media auch keine kleine Sache. Ne? Also ist schon wild, wie das dann doch funktioniert in diesem Graubereich. Ne?
In der EU ist es ja theoretisch sogar so, weil es ja auch kein Arzneimittel ist, das ist auch eine Abgabe durch einen Arzt, auch schon Graubereich. Ne?
Schon
das
gefährlich.
Das ist eigentlich nicht erlaubt.
Also es ist halt so, du kannst es natürlich als Arzt einfach machen. Ne? Solange nichts passiert, ist auch kein Thema. Wenn dann was passiert, ein bisschen risky, sollte man natürlich nur bei Patienten machen, die mit sowas auch fein sind, ne? Und die sich auch dem Risiko wirklich bewusst sind. Weil ja, ein bisschen Graubereich eben auch da rechtlich. Und Ärzte dürfen eine Menge, aber
Aber sogar da hat man eben eine Einschränkung. Und eine Apotheke darf es zum Beispiel auch nicht mal anmischen.
Ja, krass. Ja.
Also ist wirklich sehr, sehr, sehr streng reguliert und sehr weit aufs Abstellgleis erstmal gestellt.
Ja, ne? Wenn man sich auch online anschaut, wo man das überall kaufen kann. Das ist halt schon auch alles nicht so leicht zu finden. Ne?
Das bringt einem ja dann wieder zum nächsten Problem.
Ja.
Ne? Weil jetzt ist es so krass reglementiert, offiziell ist es schlichtweg verboten.
Ja.
Keine einzige Agentur, weder EMA noch FDA erlaubt sich da irgendwie was dazu zu sagen. Sagt einfach so, okay, ist einfach verboten. Das macht es ja dann auch so schwierig,
Qualität
daran zu kommen und den qualitativen Aspekt zu berücksichtigen. Ja, nehmen wir mal an, jemand möchte sich das jetzt kaufen, dann ist es erstmal schon nicht erlaubt und weil es halt eben so streng reglementiert ist, landet man dann auf irgendwelchen dubiosen Internetseiten, wo man sich nicht mal sicher sein kann, dass das, was man da jetzt bekommt, auch tatsächlich drin ist. Ne?
Ja,
also das drin ist, was draufsteht.
Das ist enorm. Also wenn man sich da online umschaut, da können wir ja gleich jetzt eigentlich ein bisschen noch auf die Risiken eingehen. Ich glaube, da sind wir jetzt eh schon von alleine gelandet.
Ja.
Ich meine, wir haben eh schon klar gesagt, die Daten sind schlecht, ne? Aber es ist auch die Produktqualität eine große Frage. Du willst eben wirklich dir keinen Mist spritzen, ne? Und du musst dir echt die Frage stellen, okay, gehe ich das Risiko ein? Und wenn du das Risiko eingehst, dann musst du dich wirklich gut informieren und auch wirklich schauen, okay, gibt es Erfahrungsberichte und haben diese Abgabestellen, die es da online gibt und von denen gibt es zu Genüge, dann mache ich mir keine Sorgen, dass man was findet, haben die auch wirklich Zertifikate? Beweisen die das auch wirklich, ne? Weil die sind de facto auch nicht reguliert. Ne?
Und auch bei Zertifikaten, wenn das jetzt Anbieter aus dem rechtsfreien Raum sind, wo man ja theoretisch auch gar keine Handhabe hat, wer sagt dir dann, dass dieses Zertifikat auch wirklich legit ist, was man bekommt?
Aber das ist die einzige Möglichkeit, die du hast am Ende.
Ja,
ne?
Oder du bringst es halt selber zum Labor. Ne?
Ja.
Wenn Geld keine Rolex spielt, dann kannst du es auch selber zum Labor bringen und nochmal testen lassen und schauen, was drin ist.
Ja.
Aber ich meine, per se ist es ja eh auch jetzt nichts super Günstiges. Ist ja schon auch.
Ja, du bist so, je nachdem, wie viel du spritzt. Ich glaube, wenn du so 500 Mikrogramm spritzt, dann bist du bei so 200 Euro im Monat. Wenn du es wirklich jeden Tag machen würdest, also gut, sogar ein bisschen weniger.
Ja.
Aber ja, tendenziell ist es nicht so günstig.
Ist dann auch schon teuer. Also kann man sich wahrscheinlich dann auch überlegen, wenn man das plant zu machen, mal das Ganze auch zum Labor zu bringen, dann ist man sich wirklich sicher, hey, da ist auch das drin, was draufsteht. Ne? Weil da gibt es halt viele Probleme, die auftreten können. Erstens, dass nicht das drin ist, was draufsteht, also dass einfach eine andere Aminosäurensequenz ist. Und das kann halt dann auch wiederum andere Effekte haben. Ne? Man kann ja auch eine Autoimmunreaktion haben, weil, wie schon gesagt, es kommt nicht natürlich im Körper vor, dass es synthetisch hergestellt, dieses BPC-157, das zirkuliert nicht so einfach im Blut. Ne? Das kennt der Körper nicht. Deswegen könnte es auch sein, dass die Immunzellen darauf reagieren und man dann eine Immunreaktion bekommt. Oder es ist halt schlichtweg einfach verunreinigt mit irgendwas anderem, Endotoxine zum Beispiel. Die Wahrscheinlichkeit
würde ich sogar sagen, ist deutlich höher. Ja.
Die ist wahrscheinlich eh höher, ja. Oder dass irgendwelche anderen Reste von dem Herstellungsprozess im Labor noch mit drin sind. Dem muss man sich halt einfach bewusst sein. Ne? Ja. Das ist, ist super streng. Also BPC 157 ist super streng reguliert, aber der Markt, wo es verkauft wird, nicht.
Genau, und das ist eigentlich dann wieder das Paradoxe daran. Ne? Das ist halt häufig so, wenn man Dinge dann so ein bisschen verboten macht, dass es dann eigentlich die Sache nicht besser macht, ne? Sondern eigentlich schlimmer. Aber es ist halt auch schwierig zu klassifizieren, auch mit dem europäischen Recht zum Beispiel, weil es ist ja irgendwie was, das steht zwischen einem Medikament und einem Supplement am Ende. Ne? Es ist irgendwie jetzt nichts, was jetzt irgendwie scheinbar schlimm ist. Ne?
Ja, oder es steht halt einfach außen dran. Ne?
Oder steht irgendwie, also aktuell steht es eigentlich außen dran, aber ich würde sagen, jetzt von der Wirkweise. Ne? Also es ist irgendwo dazwischen. Ne? Aber ja, man kann es halt nicht so richtig einordnen gerade. Und das wird wahrscheinlich Ewigkeiten dauern, bis da auch was passiert, weil einfach die Studien fehlen. Ne?
Mhm.
Und wer macht's? Das ist die große Frage. Wer kümmert sich um die Studien?
Ja, ich meine, BPC 157, das ist ja so schon beschrieben, gell? Das kann niemand patentieren.
Nee, null.
Da muss man irgendwie eine andere Aminosäure noch dranhängen.
Das wahrscheinlich reicht nicht mal eine, sondern müsste irgendwie eine ganze Menge
damit dranhängen. Damit man diesen Unterschiedsfaktor hat und erst dann kann man es patentieren und erst dann wird auch jemand ein ökonomisches Interesse daran haben, da auch Forschung zu machen. Ne?
Ja.
Also bis dahin, ja, ich glaube auch nicht, dass wir da in den nächsten Jahren super viel neue Humanforschung sehen. Ist ja auch ethisch schwierig. Ne? Also vor welcher Ethikkommission hältst du denn, wenn du sagst, ich möchte jetzt, auch wenn es Freiwillige sind, gesunden, jungen, gesunden oder mittelalten, gesunden Menschen jetzt ein Peptid geben, was nirgends klassifiziert ist.
Ja.
Was kein Medikament ist, kein Supplement ist, einfach eine experimentelle Therapie ist.
Wahrscheinlich wäre der erste Schritt, wäre halt, ja, man macht mal eine klassische Medikamentenstudie, ne? Ganz wie man es halt immer machen würde. Ich meine, die Sicherheitsstudie hat man ja immerhin schon, so die ganz kleine Basis davon zumindest.
Ja.
Darauf könnte man ja theoretisch aufbauen, aber es müsste sich halt auch irgendein Unternehmen darum kümmern oder halt eine große Uni. Die Unis interessanterweise ja machen nicht so viel damit, zumindest im europäischen Raum, also außer in Kroatien. Und schade eigentlich, dass da nie was passiert ist. Ja, wundert mich auch. Aber vielleicht genau, wie du sagst, wegen der Ethikkommission, dass die Leute zu viel Angst davor haben, dass da vielleicht doch irgendwie noch Krebs entsteht. Und dass es deswegen auch nicht durchgegangen ist. Ja, absolut möglich.
Ja, vielleicht muss man da auch noch ein paar mehr Zellstudien machen, ne? Um die Signalwege ein bisschen besser zu verstehen.
Voll.
Damit man dann auch argumentieren kann, hey, das passt eh. Oder es passt halt nicht, ne?
Ja.
Aber das findet man halt dann eh raus.
Total.
Ja, ansonsten, wir haben schon gesagt, es gibt Injectables und Sachen zum Schlucken. Bei beiden hat man die gleichen Probleme. Bei Injectables ist es halt noch so, man muss das dann auch noch sauber machen. Man braucht auch noch diese Aufsätze. Die sollte man immer wechseln, nicht doppelt verwenden.
Ja.
Immer wechseln, das ist ganz, ganz wichtig.
Genau.
Das muss man auch mit sehr viel Sorgfalt machen. Deswegen ist, glaube ich, das Orale erstmal naheliegender. Aber
ja, nee, voll.
Es gibt also halt auch keine Daten dazu, was ist besser und was nicht.
Diese Pens kann man sich vorstellen, das sind halt wirklich, ja, im Grunde wirklich so Stifte, da ist vorne einfach diese Flüssigkeit drin und hinten kannst du dann quasi einstellen, wie viele Einheiten du dir spritzt und eine Einheit sind dann halt so und so viel Mikrogramm BPC und dann spritzt du beispielsweise 5 Einheiten mit 50 Mikrogramm BPC, das sind dann 250 Mikrogramm und ja. Genau, also eigentlich
Insulinpens, ne?
Eigentlich sind es genau wie Insulinpens. Genau, ist genau das Gleiche am
und
Ende.
Und bei GLP-1-Agonisten, Ozempic, Wegovy und so weiter
genau,
und so fort.
Ist genau das Gleiche.
Da ist es ja auch so.
Genau, und deswegen, dass das Problem ist, dass dann häufig die Leute auch einfach nur den Pen kaufen, wo halt irgendwie dann nur ein, zwei Spitzen haben, ne? Also einfach ein, zwei Spitzen. Und dann wechseln sie nicht. Ne? Und das ist natürlich extrem risky, dass man sich da dann...
Und dumm.
Eine dumme Sache, dass man sich da am Ende noch eine wilde Infektion dann im Bauchraum oder so holt, wo man es halt subkutan spritzt. Das heißt, also daran auf jeden Fall denken, um das Infektionsrisiko zu minimieren. Ja.
Mhm.
Mario, ich habe mich schon länger mal gefragt, wo du eigentlich deine Supplements kaufst.
Von Molecular. Und du?
Ich tatsächlich auch.
Ist das nicht die Firma, die wir gegründet haben?
Ja, tatsächlich. Was macht die eigentlich besonders?
Laborprüfung, hohe Transparenz bei den Rohstoffen, innovative Formulierungen. Fällt dir noch was ein?
Mir fällt einfach nur ein, ich würde mal vorschlagen, ihr schaut mal auf der Website vorbei.
Molecular.com. Ja, und ansonsten, bei den Risiken haben wir ja eh schon gesagt, wenn man Sportler ist, Profisportler ist, nicht machen, zählt zu Doping, kann man auch nachweisen. Ist wahrscheinlich jetzt nicht bei jedem Routinetest wird auf BPC 157 getestet, aber manchmal halt schon. Und da ist es das Risiko einfach nicht wert, dass man dann seinen Job verliert, ja. Gelinde gesagt.
Ja.
Weil genau das ist ja dann eigentlich der Fall. Also ja, Nutzen-Risiko. Risiko halt noch sehr groß, ne? Muss man zum aktuellen Zeitpunkt halt schon noch sagen.
Also ich würde sagen, wenn man eigentlich nichts hat, und dann sagt man, okay, jetzt man will einfach nur Muskeln ballern oder so, weiß ich jetzt nicht, ob ich das machen würde.
Ja, würde ich nicht machen.
Ja. Also es ist wahrscheinlich nicht unbedingt das Risiko wert für die meisten Menschen, ne? Und man sollte es, wenn dann, ohnehin nur mit jemandem machen, der sich damit auskennt, der das schon häufiger gemacht hat, also einfach ein Arzt am besten.
Ärztlich begleitet,
der sowas, genau. Der auf sowas spezialisiert ist, der sich mit sowas wirklich gut auskennt und auch wirklich Erfahrungen schon damit gesammelt hat. Man sammelt zwar online wirklich quasi keine Gegenargumente, das muss man echt sagen, es ist echt crazy, wie einseitig die Diskussion über dieses Produkt ist. Aber trotzdem, brauchst du es nicht, ist halt die Frage. Also aus meiner Sicht, die meisten Menschen werden es einfach schlichtweg nicht brauchen. Wenn man jetzt aber sagt, man hat eine sehr therapieresistente Leaky Gut-Problematik irgendwie mit Morbus Crohn und so weiter, okay, dann könnte es vielleicht ein Ausweg sein und man kann darüber nachdenken, aber sollte es halt mit seinem Arzt besprechen und der soll dann am Ende auch die Entscheidung treffen und informierte Entscheidung treffen, weil der genau weiß, was geht ab. Oder hat man gerade eine orthopädische OP gehabt? Okay, das sind alles Themen. Man hat irgendwie meinetwegen sich wirklich seine Achillessehne gerissen, ne? Und man ist jetzt kein Profisportler und will einfach nur so schnell wie möglich wieder zurückkommen. Oder es ist ein alter Mensch, der irgendwie gerade gestürzt ist. Also es sind alles Sachen, da würde ich schon drüber nachdenken, weil da ändert sich dann diese Nutzen-Risiko-Seite einfach deutlich. Zum Beispiel, als meine Großmutter vor 5 Jahren sich ihren Arm und ihr Bein gebrochen hat, hätte ich da über BPC Bescheid gewusst, hätte ich es ihr wahrscheinlich einfach direkt gespritzt. Muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich keine Sekunde gezögert, weil die Daten halt zumindest so sind, dass wir einfach eine riesige Feldstudie haben und keiner wirklich über Nebenwirkungen klagt. Ne? Und das ist schon ein starkes Argument dafür, dass man gerade einem alten Menschen, der einfach einen Bruch hatte und der daran auch zugrunde gehen kann, dann lieber alles gibt, was man irgendwie machen kann. Ne? Also einfach am Ende des Tages muss man es, glaube ich, ein bisschen relativ betrachten. Aber ja, wenn man jetzt jung ist, man hat nichts, ist der Benefit ohnehin in Grenzen und dann ist das Nutzen-Risiko-Verhältnis schlichtweg falsch. Ne?
Ja, weil, also vor allem, weil es noch zu wenige Daten dafür gibt und vor allem auch deshalb, weil es zu wenige Produkte auch gibt, wo man halt auch nur annähernd sich sicher sein kann, dass das drin ist, was draufsteht, dass es sauber ist und so weiter und so fort. Also man hat nicht nur das Risiko von, ich nehme das jetzt und ich habe da Nebenwirkungen, sondern ich habe auch das Risiko, ich nehme das jetzt, ist ein scheiß Produkt und ich schade mir damit auch so richtig.
Genau.
Ne? Also da kommen so zwei Sachen zusammen, die das noch sehr, sehr stark auf diese Risikoseite verschieben.
Genau.
Jetzt unabhängig davon, was man sich da jetzt für Nutzen erhofft. Ne? Weil wenn ich jetzt mir die Achillessehne reiße und ich denke, okay, ich möchte so schnell wie möglich wieder fit sein, ja, okay, könnte theoretisch Sinn machen, aber wenn es halt ein unsauberes Produkt ist, ist die halt
dann
auch nicht dabei
auch
geholfen.
Ja.
Ne? Weil dann hast du vielleicht irgendwie eine anaphylaktische Reaktion da drauf oder was weiß ich, über die Zeit hinweg und das lohnt sich nicht. Und über die Zeit hinweg ist ja auch schon das Stichwort, so also klar, wir haben jetzt viele Leute, die das vielleicht nutzen, aber die nutzen es vielleicht, das Groß der Leute, vielleicht seit ein paar Jahren. Ne?
Seit den 2000ern ging das eigentlich los. Ja, genau.
Ja, aber da waren es halt schon noch sehr, sehr wenige, ne? Weil da war es noch sehr am Anfang.
Ja.
Und dass man das vielleicht in der Ausdehnung hat, ist jetzt seit wenigen Jahren so. Deswegen, ja, wir werden irgendwann sehen, was die Langzeiteffekte sind. Ne?
Ja, also im Idealfall werden wir sehen, dass alles passt. Ne? Und dann werden in 30 Jahren sich das alle geben. Ne?
Ja.
Und dann ist es ja auch toll. Aber ja, man muss nicht bei jedem Trend immer unbedingt dabei sein. Und wie gesagt, man sollte einen guten Grund haben, dass man es macht. Ne? Ich glaube, das ist am Ende der Takeaway. Wenn man es macht und wenn man sich dem Risiko aussetzen will und wenn man glaubt, dass man davon einen krassen Benefit haben würde, dann soll der Grund auch gut sein. Dann soll es nicht sein, okay, ja, ich habe einfach Bock, Gym zu machen. Sondern, also idealerweise, wenn man pro Gesundheit ist, ne? Sondern es sollte dann sein, okay, ich habe halt wirklich eine Verletzung.
Ja, ja. Ich meine, am Ende ging es uns bei der Folge ja auch darum, oder so ein bisschen einzuschätzen, weil diese Diskussion ist ja super einseitig. Ne? Also wie du sagst, wenn man online nachliest, sich YouTube-Videos anschaut, dann erzählt ja jeder nur unfassbar, BBC 157, so geil. Und das macht es, ich habe mir sogar Webseiten im Internet angeschaut von Ärzten, die auf ihrer Website schreiben, was es alles macht. Und dann denke ich mir so, okay,
ja.
Du weißt es ja gar nicht, dass es das alles macht, ne? Also bei den Patienten,
halt,
die du es dann anwendest.
Das ist halt nur Beobachtung.
Das finde ich dann schon sehr, sehr gewagt. Und darum ging es ja am Ende. Ne? Einfach mal zu schauen, was gibt es denn, was gibt es nicht. Und es gibt sehr viel Präklinisches, aber praktisch nichts Klinisches, außer zwei kleine, nicht kontrollierte Studien, wo man nicht mal einen Vergleich gemacht hat. Ne?
Ja.
Also man kann nicht mal sagen, wenn irgendwelche Nebenwirkungen aufgetreten sind, ob die jetzt irgendwie häufiger oder nicht häufiger waren, weil halt diese Vergleichsgruppe noch fehlt. Das ist, ja, am Ende muss man da vorsichtig sein. Und es gibt ja auch Alternativen, wenn man sich jetzt eine Sehnenverletzung zuzieht. Wenn man sich eine Muskelverletzung zuzieht, dass man nicht direkt auf BPC 157 zugreifen muss. Ne?
Ja,
also,
ja, genau. Ich meine,
das
man
muss
kann
man halt auch sagen.
Man kann natürlich auch einfach Baustoffe erstmal liefern. Ne? Das ist nachgewiesenermaßen auch was hilft. Ne? Sicherlich nicht, wahrscheinlich nicht ganz so stark, wie es BPC potenziell könnte. Ne? Wenn man sich zumindest die Nagerstudien ansieht. Aber man kann natürlich auch gerade, wenn man so eine Sehnenverletzung hat oder eine Muskelverletzung hat, dann kann man natürlich einfach mal auf Kollagen setzen, auf Protein setzen, auf ausreichende Proteinzufuhr vor allem setzen. Ne?
Das ist
und sagen,
super unterschätzt.
Ja, genau.
Also wenn man eine Verletzung hat,
genau. Einfach
mal High Protein.
Ja,
und
also
zwar
glaube,
für eine gewisse Zeit einfach über diese Verletzungsphase hinweg High Protein. Auch wenn man ja dann nicht ins Fitnessstudio geht. Proteine sind am Ende die Building Blocks
genau. Für
diese ganzen,
und
für diese Reparatur von Verletzungen.
Umbau, ne? Also das heißt, das ist mega relevant. Kollagen kann man dann auch mit Vitamin C kombinieren, damit es noch ein bisschen bioverfügbarer wird. Das jetzt wirklich nötig ist bei den meisten Leuten wahrscheinlich nicht unbedingt. Ne? Kreatin ist auch sicherlich interessant, weil man eben gesehen hat, okay, Regeneration ist ein bisschen besser, gerade wenn man eben Sport macht, wird jetzt wahrscheinlich aber nach einer OP oder so keinen krassen Benefit liefern. Ne? Ausreichend schlafen.
Absoluter Klassiker.
Ist wahrscheinlich mindestens genauso starker Hack wie BPC, würde ich sagen. Wenn man es prozentual sehen würde, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass wenn du 8 Stunden im Schnitt gut schläfst, statt irgendwie 5 Stunden, wirst du einen massiven Benefit haben.
Ja, also. Auf jeden Fall. Und nochmal, High Protein.
Ja, genau.
Also wenn ich mir heute das Kreuzband reißen würde, ich glaube auf Holz, dass es nicht passiert, dann würde ich direkt
massiv
High Protein direkt mal auf 150 Gramm pro Tag hochgehen, vielleicht sogar 200 Gramm, auch wenn ich nicht ins Fitnessstudio gehe.
Ja.
Ne? Einfach weil das der Körper braucht. Und wenn es der Gastrointestinaltrakt verträgt, wenn man das vorher nicht gemacht hat, wird es vielleicht eine gewisse Umstellung sein.
Ja.
Aber ja, das wäre, glaube ich, mein Nummer-1-Tipp neben Schlaf.
Ja, ne? Voll.
Und dann einfach Physiotherapie machen und das Ganze ernst nehmen bei einer Verletzung. Da kann man sehr, sehr viel rausholen. Ja, und vielleicht ist irgendwann perspektivisch auch BPC 157 eine Option bei Verletzungen.
Ja, ich denke auch. Also ich hoffe natürlich, aber wir müssen halt echt noch ein bisschen warten. Wie es halt leider mit den meisten Peptiden so ist, es ist interessant eigentlich, dass das BPC so unfassbar erfolgreich ist, weil es wahrscheinlich das mit den wenigsten Humanstudien ist. Also wirklich, wirklich crazy. Es gibt ja doch echt noch ein paar andere sehr spannende Produkte. Aber BPC ist irgendwie das, wo die meisten irgendwie erstmal drauf anspringen. Das ist so gefühlt das Einsteigerpeptid.
Ich glaube, das kommt vor allem deshalb, weil es hat ja so einen breiten, es beeinflusst so viele Mechanismen. Ne? Und es ist so grundlegend und so viele Leute haben halt ein Problem mit Entzündungen, mit Verletzungen. Ne? Und da wird das halt dann Thema, weil du wirst ja immer, wenn du eine langwierige Entzündung hast und du bekommst deine Colitis ulcerosa oder dein Morbus Crohn oder dein Leaky Gut nicht unter Kontrolle, irgendwann schaust du dich halt mal um.
Ja.
Ne? Und was gibt es da? Und bei Verletzungen ist es halt genauso. Und ich glaube, gerade in diesem Hobbysportbereich ist es auch so, dass du dir denkst, so, oh fuck, jetzt habe ich mir mein Kreuzband gerissen, jetzt möchte ich aber auch so schnell wie möglich wieder fit werden. Ne? Und dann schöpft man natürlich, wenn jemand ein bisschen dahinter ist, alle herkömmlichen Methoden aus.
Ja.
Und irgendwann schaut man halt dann vielleicht mal weiter, ne? Und schaut, aber wie kann ich denn hier jetzt nochmal 5-10% rausholen? Ob es jetzt 5-10% sind, wissen wir ja nicht. Ne? Also üblicherweise ist es ja so, die Effekte bei Menschen sind ja immer kleiner als die bei Tieren. Ne? Also wenn wir jetzt hier irgendwie von 20-30% geredet haben, ist schwer zu sagen. Ne? Vielleicht sind es dann am Ende nur 5. Aber auch diese 5 können sich ja schon lohnen.
Also die können sich bei jemandem, der wirklich unter viel Belastung ist, enorm lohnen. Ne? Das ist halt, und da sind wir wieder bei der Risiko-Nutzen-Abwägung. Ne? Das ist am Ende, es ist super individuell, ob es Sinn machen kann, sowas mal zu testen. Also wir wollen es nicht verteufeln, glaube ich, aber wir wollen jetzt auch nicht sagen,
hey, wir wollen es auch nicht hypen.
Also wir wollen es ganz im Gegenteil, ne? Also es ist wirklich was, da sollte man genau drüber nachdenken, ob man das macht. Ich habe es tatsächlich auch mal gemacht, und ich habe zwischen 250 und 500 Mikrogramm eben gespritzt, subkutan. Und ich habe natürlich jetzt auch nur subjektive Sachen, die ich nennen kann. Ich habe jetzt auch nicht irgendwie messbar einen Unterschied gespürt, ne? Ich habe halt einfach gemerkt, dass ich gefühlt abends ein bisschen besser runterkomme. Ich habe es insbesondere deswegen dann auch abends immer gespritzt, weil ich das Gefühl hatte, dass ich es dann irgendwie mehr merke, ne? Aber es ist super subjektiv. Ich hatte vielleicht eine bisschen bessere Recovery, kann ich tatsächlich nicht fix machen. Also der Whoop hat es mir zumindest nicht bestätigt. Mhm. Was total interessant war, war eine krasse Libido-Zunahme tatsächlich. Also ist jetzt auch was man natürlich nicht unbedingt normalerweise teilen wird, aber das war enorm. Also das ist wirklich relativ krass. Ich glaube, und das könnte ich mir eben vorstellen, dass es entweder natürlich einfach Placebo ist, oder es führt dazu, dass man eben eine gewisse Stressreduktion im Magen-Darm-Trakt hat, was ja total Sinn macht. Das heißt, man ist weniger stark auf Fight or Flight, ne? Und hat dadurch entweder einfach einen leicht angehobenen Testosteronspiegel oder man ist halt einfach generell mental ein bisschen entspannter und kann ein bisschen besser ein bisschen besser runterkommen, schlichtweg. Ne?
Ja.
Aber ja, das ist jetzt einfach nur eine persönliche Erfahrung. Ich hatte tatsächlich eben keinen guten Grund, das eigentlich zu nehmen. Deswegen habe ich, wie gesagt, es ist kein Wundermittel. Also wenn man nichts hat, dann wird man auch nicht irgendwie davon jetzt sich wie ein König fühlen. Man wird sogar wahrscheinlich fast gar nichts merken. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein spannendes... Und die Effekte
kommen nicht sofort.
Genau, die kommen auch nicht sofort. Und das ist vielleicht auch ein spannendes Learning nochmal, weil es eben so krass viel kann, theoretisch, und im Internet so viel darüber geredet wird. Aber für die meisten Leute wird es jetzt gar nicht so einen wesentlichen Benefit bringen. Also am Ende, wie bei Supplements auch, ne? Also es braucht auch irgendwie einen Biomarker, du brauchst einen Grund, was willst du optimieren? Was ist eigentlich, ja, genau. Also am Ende des Tages, genauso wie du dein Supplement-Stack bewertest, okay, das bringt mir jetzt ja eigentlich gar nichts mehr, das werfe ich jetzt mal raus. Habe ich nicht mal was, einen Biomarker, den ich dafür messe, oder nicht mal irgendwie ein subjektives Empfinden, was ich daran hänge. Und in dem Fall ist es halt auch so, wenn man keine Probleme hat, wahrscheinlich wird man auch nicht viel merken.
Ja. Ja. Das war jetzt ja dann eigentlich auch ein sehr schönes Schlusswort, würde ich sagen.
Ja.
Ich glaube, wir sind alles abgekommen. Über ein paar Studien haben wir auch geredet, über die wenigen Menschen, die es gibt. Ein kleines Wrap-up haben wir auch gemacht. Wenn es von eurer Seite noch Fragen gibt, dann gerne melden unter podcast@beyondlifespan.de oder auf Spotify kommentieren, Apple Podcasts oder YouTube kommentieren. Ansonsten gibt es auch den Beyond Lifespan Newsletter, findet ihr auch in den Shownotes, könnt ihr auch abonnieren. Kommt einmal die Woche am Montag um 7 Uhr ein neuer Beitrag, ein neuer Newsletter.
Von dir geschrieben.
Von mir geschrieben, genau. Und ja, da sind schon viele 100 Abonnenten mit dabei. Ich würde mich freuen, wenn du noch dazukommst. Und ansonsten, ja, bin ich schon hyped auf die nächste Folge. Und danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao.
Ciao, danke euch.